Die Hans-Böckler-Stiftung ist ja die gewerkschaftsnahe Stiftung. Und es ist tatsächlich ja so, dass gerade in den Großstädten, wo die Mieten steigen, die Mieten einen ganz erheblichen Teil der Löhne und Einkommen immer wieder auffressen. Und wir haben ja in der ersten Studie festgestellt schon, dass mehr als 40%, deutlich mehr als ein Drittel für das Wohnen ausgeben müssen ihres Einkommens. Und insofern ist das eine ganz klassische gewerkschafts- und sozialpolitische Fragestellung. Und deshalb hat, glaube ich, die Hans-Böckler-Stiftung sich dem Thema gewidmet. Und wir haben dann die Daten ausgewertet und sind ja auch zu diesen sehr dramatischen Ergebnissen gekommen. Also eine ganz massive Versorgungslücke und gerade für die Haushalte mit geringen Einkommen eigentlich eine, sozusagen, fast schon eine Zwangssituation, sehr, sehr hohe Mietkostenbelastungen in Kauf zu nehmen, um in den Städten wohnen bleiben zu können.
Eine Versorgungslücke für die Jetztzeit. Was machst du denn als Ursachen für diese Zustände aus?
Na, wir haben in den Städten, die sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Da sind ehemalige Industriestädte, die deindustrialisiert wurden, wie im Ruhrgebiet. Da sind ostdeutsche Städte wie Chemnitz oder auch Halle an der Saale dabei, die durch eine eher niedrige Sozialstruktur von der Einkommenslage her gekennzeichnet sind. Auf der anderen Seite Städte wie Stuttgart oder München. Und das heißt, es gibt tatsächlich für diese Wohnungsnot, die wir durchgehend festgestellt haben, unterschiedliche Gründe. Und die lassen sich so zusammenfassen, also dass Städte mit sehr hohen Mietpreisen natürlich einen Mangel an leistbaren Wohnungen haben, Städte aber auch, die einen sehr, sehr hohen Anteil an armer Bevölkerung haben, da zählt Halle mit dazu, da zählt aber auch eine Stadt wie Bremerhaven mit dazu, die haben Mangelsituationen und dort, wo es eine Kombination aus beiden gibt, also steigende Mieten und eine große Armutspopulation, da ist es am dramatischsten. Dazu kommt, dass wir in allen Städten eigentlich sehen, dass immer mehr Haushalte alleine wohnen, also die Alleinlebenden machen deutlich mehr als die Hälfte der Bewohnerinnen in den Städten aus und dem entspricht eigentlich der Wohnungsbestand nicht. Also wir haben diese Hälfte der Haushalte sind alleinlebend, aber es gibt nur knapp 20% kleine Wohnungen in den Städten und das heißt schon, dass ganz viele, die nicht zusammenleben, letztendlich in zu großen Wohnungen wohnen und selbst wenn dann die Quadratmeterpreise halbwegs erträglich klingen, vielleicht so um die 5-6 Euro sind, wenn man damit dann 60 oder 70 Quadratmeter zahlen muss, wird es halt am Ende auch zu teuer. Und ein dritter Grund ist, dass wir in den Städten ja seit vielen Jahren letztendlich einen Rückzug des Staates aus der wohnungspolitischen Verantwortung beobachtet haben, mit Privatisierungswellen, mit dem sozusagen Einstellen von Förderbedingungen, Liberalisierung von Miet- und Städtebaurechten, sodass da die Sicherstellung von leistbaren Wohnen überhaupt nicht mehr gewährleistet ist.
Was sind denn, wenn man sich anguckt, die Forderungen nach bezahlbarem Wohnraum, das hört man immer wieder und es ist auch als Fazit der Studie zu lesen und du sprachst es gerade schon an, dieses bezahlbar, das ist ja ein dehnbarer Begriff. Was heißt das genau, bezahlbarer Wohnraum?
Wir haben ja auch nicht den Begriff bezahlbar verwendet oder preiswert oder günstig, sondern haben tatsächlich einen Begriff genommen, der in der internationalen Wohnungsforschung viel verwendet wird und haben gesagt, wir brauchen leistbare Wohnungen und die Miete muss eigentlich immer im Verhältnis zum Einkommen gerechnet werden und das kennt wahrscheinlich auch jeder aus seiner eigenen Erfahrung, also dass jemand, der ein gerade hohes Einkommen hat, eine Wohnung günstig empfindet, die für einen anderen oder eine andere quasi unbezahlbar ist und wir haben dann eben auch festgestellt, dass Aufmieten um die 5 Euro oder 6 Euro für bestimmte Haushaltskonstellationen einfach zu teuer sind und dass wir tatsächlich einen sehr, sehr preiswerten Bestand brauchen, um das leistbare Wohnen für alle realisieren zu können. Und wenn wir diese Leistbarkeit definieren, dann sind wir immer davon ausgegangen, dass wir gesagt haben, niemand soll mehr als 30% von seinem Einkommen für das Wohnen ausgeben. Und diese 30% beziehen sich dann auf die Netto-Kaltmiete, die Betriebskosten und die Heizkosten, also die gesamten Wohnkosten. Und das ist das Maß, mit dem wir da gerechnet haben.
Wie kommt ihr denn auf diese 30%? Wieso genau diese Marke, über der es dann problematisch wird, wenn Leute mehr als 30% ihres Einkommens für die Mietkosten ausgeben müssen?
Na, wir haben einerseits überprüft, wie groß der Mietkostenanteil sein darf, damit Geringverdiener nicht in die Sozialhilfesysteme rutschen müssen. Also wenn man höhere Mieten zahlt als 30%, dann ist es so, dass Haushalte, die ein kleines Einkommen von vielleicht 1.000 Euro für einen Ein-Personen-Haushalt haben, schnell in die Gefahr kommen, dass sie dann in die Transferabhängigkeit kommen. Wir haben uns international Vergleiche angeschaut, wie wird in anderen Ländern das leistbare Wohnen definiert und sind da auf ähnliche Maße gekommen. Und ein dritter Grund ist letztendlich das Marktverhalten selber von Vermieterinnen und Vermietern in Deutschland, die in der Regel bei der Vermietung von Wohnungen ja auch sich die Einkommensnachweise geben lassen und diese goldene Regel haben, das Einkommen sollte das Dreifache der Miete betragen, damit sichergestellt ist, dass die Miete auch immer bezahlt wird. Und insofern gibt es da also eine ganze Reihe von Begründungen, aber letztendlich ist es natürlich eine relativ willkürlich gesetzte Zahl. Also ich würde sagen, könnte sicher auch sagen, das sollten 28,5% sein oder es dürften auch 31% sein, aber diese 30%, die sind in den wohnungspolitischen Debatten zurzeit auch vertreten und es gibt in Berlin zum Beispiel eine Reihe von einzelnen Programmen, die diese 30% aufgreifen. Also das ist zum Beispiel für die Sozialmieter im sozialen Wohnungsbau mit geringem Einkommen nochmal einen Mietzuschuss gibt, um die Leistbarkeit der Sozialmieten bei diesen 30% des Einkommens sicherzustellen. Also das heißt, es ist eine Zahl, die nicht nur wir verwenden, sondern ein Maß, was allgemein diskutiert wird und auch, glaube ich, von den Mieterverbänden in Deutschland als eben leistbare Miete mit angesehen wird.
Jetzt habt ihr die Studie ja mit einer ganz interessanten Methode bestritten und euch nämlich angeguckt, wie die Lücke zwischen Nachfrage und Angebot aussieht, die sich im vorhandenen Wohnungsbestand auch theoretisch nicht schließen ließe. Also wenn man ausgeht zum Beispiel davon, dass alle Haushalte in einer Stadt zu einem Stichtag in die in puncto Größe und Miethöhe für sie am ehesten passende Wohnung umziehen lassen, selbst unter diesen ganz unrealistischen Bedingungen bleiben in den Großstädten 1,9 Millionen Haushalte mit etwas über 2 Millionen Personen übrig, die keine finanziell passende Unterkunft finden und auf Wohnungen ausweichen müssen, die eigentlich einen zu hohen Mietpreis pro Quadratmeter haben und dann zu groß sind. Wieso denn diese Methode in der Studie diesem Nachgehen von Angebot und Nachfrage?
Na, weil wir in vielen Städten ja eine Diskussion darüber haben, dass es einen großen Wohnbedarf gibt, gerade in den Städten, wo die Bevölkerung angewachsen ist, also in Städten wie München, Hamburg, Berlin, aber jetzt in den letzten Jahren auch in Leipzig, gibt es ja diese Diskussion, die Städte wachsen, wir müssen bauen. Und da werden von den Stadtverwaltungen in der Regel sogenannte Wohnbedarfsanalysen entwickelt, die dann sagen, wie viel Wohnung brauchen wir denn in den nächsten Jahren? Und das, was mich schon in der Vergangenheit immer stutzig gemacht hat, war, dass die Studien dann zu den Ergebnissen kommen, wir brauchen 136 oder 197.000 neue Wohnungen bis zu diesem Jahr und keiner sagt, wie teuer diese Wohnungen sein sollen und in welcher Größe und für wen die gebaut werden sollen. Und diese Lücke wollten wir schließen und haben gesagt, wir können ja nicht nur mit absoluten Zahlen den Wohnungsbedarf beschreiben, sondern der Wohnungsbedarf muss ja eine soziale Wohnungsversorgung sicherstellen, also für die einzelnen Einkommensgruppen. Und so sind wir auf die Idee gekommen, dann tatsächlich die Bevölkerungsstruktur nach Haushaltsgröße und Einkommen der Wohnungsstruktur gegenüberzusetzen. Und das ist auch ein wichtiges Argument für die sozialrechtlichen Auseinandersetzungen, weil ja bei denjenigen, die die Kosten der Unterkunft vom Jobcenter gezahlt bekommen, in den Städten immer diese Bemessungsgrenzen gelten und wenn die überschritten werden, dann wird eigentlich nahegelegt, zieht doch in eine günstigere Wohnung um. Und das, was wir mit der Studie für viele Städte zeigen konnten, ist, dass es diese günstigen Wohnungen überhaupt nicht gibt, also dass das auch als Material genutzt werden kann in solchen sozialrechtlichen Auseinandersetzungen, wenn es um die Angemessenheit der Wohnungsmieten für Transferleistungsempfangende geht.
Konkret mangelt es beispielsweise in Berlin mit rund 310.000 Wohnungen bundesweit am meisten an leistbarem Wohnraum. All diese Probleme scheinen immer als stadtspezifisch ausgegeben werden, beziehungsweise Großstadtphänomene. Wie sieht es eigentlich aus mit Wohnen und Mieten im ländlichen Raum?
Das haben wir tatsächlich nicht untersucht. Also das ist ja eine Studie, die sich auf die 77 Großstädte bezieht. Das heißt, das sind alle Städte mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen. Und wir haben jetzt in der Rücksprache, weil wir auch mit teilweise Stadtverwaltung gesprochen haben, um Daten zu bekommen oder noch Informationen zu bekommen, schon gehört, dass die häufig einen regionalen Blick auch haben, dass wir gerade in den unmittelbaren Umlandgemeinden der boomenden Städte eigentlich eine ganz ähnliche Problematik haben, also sehr teure Wohnungsangebote und eine große Lücke. Und was jetzt den periphereren Raum angeht, haben wir tatsächlich keine Daten mit untersucht. Und da gibt es eine Reihe von anderen Wohnungsmarktstudien, die dort zumindest immer einen entspannten Wohnungsmarkt nahelegen in vielen Regionen. Aber wie es dort genau aussieht, das haben wir nicht erfasst.
Was ihr aber untersucht habt, sind die Städte. Und aus dem, was jetzt rausgekommen ist in eurer Studie, welche konkreten politischen Schritte ergeben sich daraus?
Man muss, glaube ich, konkrete politische Schritte natürlich in den Städten jeweils auch nochmal selbst entwickeln. Was, glaube ich, deutlich geworden ist, dass wir die Lücke der Wohnungsversorgung in Bereichen haben, die nicht von Marktteilnehmern bedient werden. Also wir können uns in, glaube ich, keiner Stadt in Deutschland darauf verlassen, dass private Wohnungsanbieter oder private Wohnungsunternehmen Mieten von 4 bis 5 Euro zur Verfügung stellen. Die werden fast überall immer die Tendenz haben, höhere Mieten zu nehmen. Das heißt, die erste Erkenntnis ist tatsächlich, wer eine soziale Wohnungsversorgung auch für die niedrigen Einkommensgruppen haben will, der braucht eine öffentliche Verantwortung für das Wohnen. Und ein zweiter Punkt, den wir festgestellt haben, ist, dass es in den Städten schon relativ viele Wohnungen gibt, die noch nicht diesen hohen Preissteigerungen anheimgefallen sind. Das heißt, dass wir in fast allen Städten eine deutliche Lücke zwischen den Bestands- und den Neuvermietungsmieten sehen. Und da ist die Schlussfolgerung, dass wir, um die Situation, die wir jetzt schon festgestellt haben, nicht noch zu verschlechtern, sehr konsequente Anwendung von allen Mietschutzinstrumenten brauchen und tatsächlich nicht nur einen Mieterschutz oder Mieterinnenschutz vor Verdrängung brauchen, sondern auch sowas wie einen Mietpreisschutz. Also dass wir gerade dort, wo günstige Wohnlagen noch da sind, Instrumente benötigen, dort eine Verteuerung tatsächlich aufzuhalten, um den Städten dann einen Handlungsspielraum zu lassen. Und langfristig wird es aber immer darauf hinauslaufen, dass es eine Form der Vergesellschaftung des Wohnens zur Voraussetzung hat, und das hat eine Reihe von Voraussetzungen, dass man beispielsweise die Bodenspekulation deutlich einschränkt, weil auf diesen teuren Grundstücken in den boomenden Großstädten letztendlich gar keine sozialen Wohnungen gebaut werden können.
Jetzt findet am Samstag ja in Berlin eine Demo statt unter dem Titel Widersetzen, gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn. Ab von solchen Demonstrationen, wie können denn Mieterinnen und Mieter selbst sich gegen diese Missstände wehren, die du gerade benannt hast?
Dieses politische Artikulieren ist sicher ein ganz entscheidender Punkt, also weil wir in vielen Bereichen auch sehen, Wohnungsfragen, Mietfragen sind politisch regulierbar und können auch mit den entsprechenden Instrumenten beantwortet werden. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich, und das ist ja auch Ausdruck jetzt der Mieterinnen, die zu der Demonstration aufrufen, ist es Erfahrung, dass Mietergemeinschaften, also da, wo sich die Nachbarinnen und Nachbarn koordinieren, gemeinsam absprechen, deutlich größere Chancen haben, ihre Interessen gegen Vermieterinnen durchzusetzen, wenn es um Modernisierung und Mietsteigerung geht. Also dieses kollektive Agieren ist eine wichtige Voraussetzung. Das Wahrnehmen von den Rechten und sich auch juristisch vertreten lassen ist eine wichtige Voraussetzung. Und dann gibt es letztendlich, was wir in Städten wie Berlin und Hamburg, München schon eine ganze Weile beobachten, dass Mieter in Bestandswohnungen quasi mit einem Art Umzugsstreik auf die prekären und angespannten Marktverhältnisse reagieren und immer seltener umziehen. Also dass wir da tatsächlich ganz massive Unterschiede haben zwischen Städten, in denen es noch viele preiswerte Wohnungen gibt, wo gern und häufig umgezogen wird, wenn man größere oder kleinere Wohnungen braucht und in einen anderen Stadtteil ziehen will. Das sind Aktivitäten, die es dann in den Städten mit so sehr angespannten Wohnungsmärkten fast gar nicht mehr gibt, also eine ganz rückläufige Mobilität, was viel damit zu tun hat, dass man diese Altmietverträge unbedingt halten will, weil die eben das günstige Wohnen versprechen.